Ganz herzlichen Dank, Simon, Rebecca, Naomi, dass ihr uns mit reingenommen habt. Und wir sind durch dieses Lied bereits mitten in das Thema unseres Gottesdienstes hineingenommen worden, in die Jahreslosung aus Psalm 73. Die ist ja bereits einige Male genannt worden. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und wir haben dieses Motto ja gewählt, um in 6 Gottesdiensten diese Aussagen des Psalms mal etwas näher beleuchten zu können und dabei zu entdecken, wie nah dieses Erlebnis von Asaf in unserem persönlichen Leben sich abspielt. Asaf, so haben wir es bereits in den ersten beiden Predigten kennengelernt, lebte so ungefähr um 1000 vor Christus, war Lobpreisleiter und Schlagzeuger im jüdischen Zentralheiligtum. Erst war es noch die Stiftshütte, dieses Zelt, das schon durch die Wüste gezogen war. Dann später war es dann im Tempel. Und er hatte hier eine wesentliche zentrale Aufgabe, um die musikalische Begleitung der Gottesdienste in Jerusalem vollziehen zu können. Und dieser Asaf kam in eine ziemlich tiefe Krise. Am letzten Sonntag haben wir es betrachtet. Da hat sich in seinem Lebensgebäude ziemlich vieles erschüttert. Er kam absolut in die Grenzen seines Verstandes, sein Glaube ist irgendwo so wie durch ein Erdbeben ins Wanken geraten. Wesentliche Säulen, auf die sein Leben gebaut wurde, sind eingestürzt. Aber das Fundament hat gehalten. So hat er es dann abschließend über diese Krise festgestellt: Gott, auf dich ist Verlass. Das war so sein Ergebnis. Deswegen können wir erstmal aufatmen. Ja, es ging gut aus bei Asaf, auch wenn wir hier ziemlich einen tiefen Blick in die Abgründe seiner Seele hineinwerfen konnten, aber es ging gut aus. Deswegen können wir auf dieser Grundlage heute auch mal einen Blick darauf werfen, wie es denn eigentlich zu dieser Krise kam. Was waren denn die Ursachen davon, dass es bei einem gläubigen Menschen so richtig abstürzen konnte, dass er so richtig in den Fundamenten seines Lebens gefordert war? Was war denn diese Ursache? Und ich muss sagen, bei der Vorbereitung, da habe ich mich tatsächlich an vielen Stellen selber sehr stark wiedergefunden. Und ihr werdet bestimmt merken, worum es dabei geht. Und ich habe die Hoffnung, dass es anderen hier noch genauso geht und dass ich mich hier in guter Gesellschaft befinde und nicht nur für mich selber hier rede. Aber ich glaube, es ist ein Problem, das tatsächlich auch im christlichen Kontext doch weit verbreitet ist. Wir leben da einfach auch in unserer Zeit. Und wir kommen da später nochmal darauf zu sprechen, wie sich das denn so ganz konkret zeigen kann. Jedenfalls, es geht hier um die Neidfalle. Ich lese mal diese Verse, wie sie Asaf in seinem 73. Psalm verarbeitet hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es sofort manche Aha-Erlebnisse, manche Beobachtungen, die ihr schon genauso machen konntet. Psalm 73, die Verse 2 bis 15, ich zitiere nach der Übertragung Hoffnung für alle und in englischer Sprache sind sie dann auch in den Blättern abgedruckt, dass Sie es da mitlesen können. Asaf hat Folgendes aufgeschrieben: Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt, fast hätte ich den Glauben aufgegeben. Also so tief kann es gehen. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie sind stolz auf ihren Stolz und tragen ihn zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Es hängt an ihren Lippen und glaubt alles, was man ihm vorsetzt. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch? Er thront so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst,
dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual, eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Soweit Originalton Asaph, wo er uns einblickt, gibt darin, wie es zu dieser großen Krise, die ihn erschüttert hat, gekommen ist. Diese ganze Aufzählung der verschiedenen Ursachen für seine Krise hat letztlich ein einziges Thema, was hier durch jede Aussage neu hervorleuchtet. Es ist das Thema Neid. Das zieht sich durch diesen ganzen Abschnitt durch. Er war neidisch. Und wir können uns darüber aufregen, wie einseitig Asaph hier das Leben sieht. Ich glaube, wenn er es mit ein bisschen Abstand gesehen hätte, hätte er manches differenzierter ausgedrückt. Aber so, wie er es jetzt gerade beschreibt, ist er wirklich sehr einseitig. Er tut gerade so, als ob die Menschen, und zwar grundsätzlich die Menschen, die mit Gott nichts anfangen können, ein immer glattes Leben führen. Mit denen flutscht es geradezu. Das läuft alles gut. Nun, ich persönlich kenne da auch andere Beispiele, wo das eben gerade nicht so glatt läuft, wo manche Schwierigkeiten aufgetreten sind und sie das nicht eben mit Gott verarbeiten können. Und ich persönlich wollte mit ihnen da auch nicht unbedingt tauschen. Aber Asaph 4 beschreibt es so, als ob das Unglück immer nur ihn trifft. Und er wird von nichts verschont. Alles, was es irgendwo an Unglück und Schaden gibt, muss er persönlich einstecken und durchleiden. Und auch das nehme ich ihm einfach so nicht ab. Ich glaube, wenn Asaph das ein bisschen neutraler sehen würde, würde er merken, es gibt so viel Gutes in meinem Leben ebenfalls. Nur blendet er das in dieser Situation, in dieser Krise, in dieser neidvollen Situation völlig aus. Er sieht das gar nicht mehr. Und das ist typisch für Neid. Der englische Pastor Spurgeon hat mal ausgedrückt, neidische Augen sehen alles, worauf sie hinstarren, vergrößert. Und diese Aussage von Spurgeon wird noch gedeckt durch eine amerikanische Psychologin unserer Zeit, Betsy Cohen. Die stimmt dem zu und schreibt ebenfalls, neidische Augen sind unersättlich. Sie sehen nur, was sie sehen wollen. Also wir merken in diesen Aussagen von Asaph nicht unbedingt ein 1:1 Abbild der Realität, sondern das, was er im Moment in diesem Neid wahrnimmt, was sich in ihm drin abspielt. Er sieht nur noch, was er sehen will. Und dann heißt es bei ihm, sein eigenes Unglück vergrößert und das Glück der Menschen, die ohne Gott leben, ebenfalls vergrößert. Aber das andere kommt nicht mehr vor bei ihm. Es ist ja zunächst einmal völlig normal, dass man sich als Mensch mit anderen Menschen vergleicht. Das geht schon im Sandkasten los und das zieht sich durch das ganze Leben durch. Obwohl natürlich jeder weiß, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, bringt ja keinem was. Das macht ja letztlich überhaupt gar keinen Sinn. Jeder ist anders geartet, eine andere Konstitution, eine andere Persönlichkeit, einen anderen Körper und alles Mögliche. Es macht keinen Sinn. Und trotzdem geschieht es. Unweigerlich. Entweder sieht man sich dann als Ergebnis überlegen und wird stolz darauf, jawohl, boah, ich schneide da richtig gut ab. Oder man sieht sich unterlegen und wird neidisch auf die anderen. Weil die mehr haben, weil die größeren Einfluss haben. Also eins von beiden, entweder arrogant oder neidisch. In diese Richtung geht's. Vermutlich sind wahrscheinlich von allen Menschen dieser Erde nur die Ostfriesen, so sagt man, ziemlich abgehärtet gegen diese Gefahr des Vergleichens. Da wird beschrieben, dass ein Ostfriese eines Tages einen Besuch bekam von einem richtig großen, reichen Farmer aus Texas, einen Verwandten. Und das spazieren sie dann so morgens hier über das große Anwesen dieses ostfriesischen Bauern. Und der texanische Landwirt, der texanische Farmer, erzählt dann so völlig stolz so beim Spazierengehen, boah ey, ich habe ein riesen Grundstück daheim. Wenn ich morgens um 5 Uhr mit meinem Trecker losfahre, bin ich erst bei Sonnenuntergang auf der gegenüberliegenden Seite meines großen Anwesens angekommen. Und der Ostfriese meint nur, oh ja, das kenne ich, so einen lahmen Trecker hatte ich auch mal. Ich finde es cool, diese Reaktion, die ist richtig, trifft es gut, ja. Aber ich vermute, sie liegt uns nicht so nahe. Oder gibt es dann einen Ostfriesen hier? Ich weiß es nicht. Also ich mag dich ja unvorstellbar. Ich vermute, wir können uns eher mit der alten Sparkassenwerbung von 1999 identifizieren, die wir hier schön sehen.
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich! Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Blendend! Warte mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferdchen.
Aber in der Schule, da war's...
Mein Anlageberater.
Wenn's um Geld geht, Sparkasse.
Ja, zum Glück gibt's die Sparkasse. Aber nun, denen ging's ja beiden erstmal richtig gut. Erst durch das Vergleichen merkt der eine, er schneidet ein bisschen schlechter ab als sein alter Schulfreund und auf einmal... Das der andere hat richtig groß und er selber kann sich über seinen eigenen Wohlstand gar nicht mehr so richtig freuen. Wird ja völlig getrübt durch diesen Vergleich jetzt. Ja, also gut, zum Glück gibt es eben, wie gesagt, die Sparkasse. Oder es gibt die Fotoplanen vom Internetversandhändler Style Your Garage. Die bieten Fotoplanen für Garagentore an. Da kann man sich also für 170 Euro eine Plane kaufen, wo man dann seinen Nachbarn an seinen Lamborghini in der Garage präsentieren kann. Also gibt beide Möglichkeiten, Sparkasse oder Fotoplane, egal wie auch immer. Für Asaf war es wahrscheinlich nicht so sehr der Sportwagen, der ihn jetzt da vom Nachbarn so groß angesprochen hat, der ihn neidisch gemacht hat. Es war für ihn auch nicht so sehr die Tatsache, dass irgendjemand auf dieser Erde mehr Besitz hatte als er selber. Sein Problem war eher, wie kann es angehen, dass Menschen ohne Gott erfolgreicher sein können, als Menschen, die ganz gezielt mit Gott leben? Wie kann es sein, dass Menschen ohne Gott besser dastehen als Menschen, die sich ganz nach ihm richten? Da stimmt doch irgendwas nicht, dachte er. Und das hat er nicht an ihrer Luxuslimousine, dem edlen Vierspänner im Stall, festgemacht, sondern an vielen verschiedenen Punkten hat sich diese Beobachtung bei Asaf bestätigt. Und das konnte er nicht begreifen. Zunächst einmal hat er dieses Thema Wohlbehagen oder Reichtum angeschaut und da bemerkte Asaf, dass Menschen, die Gott aus ihrem Leben ausklammern, eben gerade nicht unmittelbar von Gott dafür bestraft werden, sondern ganz offensichtlich geht es diesen Menschen immer noch gut. Die klammern Gott aus und es geht ihnen gut. Die sind glücklich und werden reich, stellt er fest. Wie kann denn das sein? Wenn Gott wirklich der Herr über die ganze Welt ist, warum gibt er dann den Menschen, die mit ihm leben, nicht mehr davon ab? Wenn er den Menschen, die nach seinen Vorstellungen leben, mehr Reichtum geben würde, wie viel Gutes könnte auf dieser Welt bewirkt werden? Wie viel Hilfe könnten sie den ärmsten Ländern schicken? Wie viele tolle Gemeindehäuser könnten sie bauen? Wie viele soziale oder missionarische Projekte könnten angestoßen werden? Warum müssen Gemeinden und Missionswerke jedes Jahr bis zum 31.12. bangen, ob ihre Spendeneinnahmen reichen für ein ausgeglichenes Ergebnis? Stattdessen liegen doch die Reichtümer dieser Erde hauptsächlich bei den Leuten und Firmen, die den Hals einfach nicht vollkriegen können, die sich selber bereichern, keinen Blick haben für die Not anderer. Ist das nicht ungerecht? Warum zeigt sich Gottes Zuwendung nicht in Reichtum, wenn Gott doch eh alles gehört? Zum Zweiten schaut sich Asaf die Gesundheit an, die Sattheit, den Hunger. Warum sind die Menschen, so fragt Asaf, warum sind die Menschen, die mit Gott leben, nicht gesünder als die, die ohne Gott ihr Leben führen? Warum sitzen in den Wartezimmern der Ärzte gleichermaßen Christen und Nichtchristen? Hat Gott nicht Israel gegenüber gesagt, dass er ihr Arzt sei? Warum gibt es keine Statistik, aus der hervorgeht, dass Krankenhäuser bei gläubigen Leuten nichts mehr verdienen können? Oder eine Statistik, warum im Umfeld von starken Gemeinden Arztpraxen geschlossen werden müssen? Warum betrifft eine Hungersnot in Afrika die Christen und die Nichtchristen gleichermaßen? Warum werden die Felder der Gottesleute nicht durch Engel vom Maiswurzelbohrer oder von Mühlweisen verschont? Warum verdursten auch Christen in Somalia? Und warum füllt sich ihr Wasserkrug nicht durch ein göttliches Wunder über Nacht? Die könnten es doch wirklich brauchen zum Überleben. Asaf ist aufgefallen, dass im Gegensatz zu ihm selber Menschen ohne Gott ein leichteres Leben führen. Kein Krampf, keine Rückschläge, keine Niederlagen. Sie müssen sich keine Sorgen machen um ihre Zukunft. Ihnen fällt das Glück, so beschreibt er es, gleichsam in den Schoß. Und gegen alles Unglück, was über sie hereinbrechen könnte, scheinen sie irgendwo ein Kräuterchen gefunden zu haben. Selbst in schwersten Zeiten kommen sie ohne Not davon. Und nicht genug damit, dass sie sich ja jetzt eh schon auf der Sonnenseite des Lebens befinden. Sie prahlen auch noch mit ihren Erfolgen, geben richtig groß mit an. Sie sind stolz auf ihre Errungenschaften und machen keinerlei Anstalten, irgendwie bescheidener oder dankbarer auftreten zu können. Ihren Hochmut tragen sie mit Überzeugung vor sich her. Und selbst wenn sie ihren Erfolg auf Betrug und Gewalt gegründet haben, geben sie damit auch noch an. Im nächsten Satz offenbart sich dann Asafs ganze Bitterkeit über diese vielen Fragen, die er hat, auf die es keine Antwort gibt. Der Neid zeigt hier in dieser Aussage wohl seine hässlichste Fratze überhaupt. Wörtlich wiedergegeben heißt diese Aussage: Ihr Auge glotzt aus ihrem Fett heraus. Da merken wir, wie es dem Asaf geht, was er wahrnimmt. Aus den Augen der Menschen, die um ihn herum sind, funkelt die blanke Gier. Die sehen nur noch sich, ihren eigenen Wohlstand, ihren Vorteil, ihre Wünsche. Und voller Verachtung schauen sie jetzt auf ihre Mitmenschen herab, die jetzt vielleicht noch sich in irgendeinem primitiven Gottvertrauen üben und haben wirklich nur noch Hohn und Spott für sie übrig und üben damit einen riesigen Druck auf sie aus. Und Gott lässt sich das wohl alles gefallen. Er schreitet nicht ein, er unternimmt nichts dagegen. Vielleicht kann er ihnen ja gar nichts anhaben. Da ist es doch verständlich, dass sich das Volk an solchen erfolgreichen Leuten orientiert. Wer will denn schon freiwillig auf einer Loser-Seite stehen, oder? Und selbst Leute, die bislang an Gott festgehalten haben, erliegen dieser Faszination des Reichtums und des Erfolgs. Und auch Asaf, nun ein Vollblutgläubiger, Lobpreisleiter an Gottes Heiligtum, der spielt mit dem Gedanken, ob es nicht für ihn auch besser wäre, einfach mal die Seiten zu wechseln. Sich von Gott zu trennen. Wow. Schon ganz schön heftig, oder? Wie so ein Neid sich da ausbreiten kann im Leben. Wie so ein Neid das Leben zerfressen kann förmlich. Dieser Neid muss ja nicht unbedingt so ausgehen, wie es bei Kain war, der im Neid seinen Bruder Abel erschlagen hat, wo es zum Mord kam. Oder bei Josefs Brüdern, die im Neid auf ihren Bruder Mordpläne hegten und ihn schließlich an eine vorbeiziehende Karawane verkauft haben. Aber die Bibel kennt viele Beispiele, in denen sie davor warnt, sich dem Neid hinzugeben. Und die ganze Geschichte der Christenheit, die können wir fortschreiben mit solchen Beispielen. Und ich denke, jeder einzelne von uns kann das am eigenen Leben ebenfalls festmachen, dass diese Gefühle in einem wirklich drinstecken, schlummern und manchmal auch zum Ausbruch kommen. Nun, die Kirche hat auf diese Problematik des Neides darauf reagiert und hat im 6. Jahrhundert nach Christus unter Papst Gregor dem I. den Neid in die Liste der 7 Hauptlaster oder Hauptsünden aufgenommen. Landläufig werden die auch als die 7 Todsünden bezeichnet. Sie merkt, boah, da steckt so viel Problempotenzial drin. Das müssen wir irgendwo anpacken. Dagegen leben wir in einer Zeit, in der der Neid so richtig salonfähig geworden ist. In einer Umfrage des Magazins Sterns bezeichnen 50% der Befragten Deutschland als eine Neidgesellschaft. Natürlich Sie ausgenommen. Die anderen 50%, klar, ja. Aber das drückt doch schon was aus, oder? Oder eine andere Studie, die im Auftrag von 2 deutschen Universitäten in Auftrag gegeben wurde, die fand heraus, dass besonders Nutzer von sozialen Netzwerken, zum Beispiel Facebook, anfällig für Neid und Frust und Unzufriedenheit sind. Die haben das festgestellt, es werden hauptsächlich von diesen Nutzern nur positive Erlebnisse gepostet. Schöne Ereignisse, Erfolge, erste Preise beim Tischkickerturnier oder was auch immer, ja. Und um das zu kompensieren, möchten die anderen jetzt ebenfalls mitziehen und möchten ebenfalls was Positives drauflegen. Noch eine Schippe drauf, meinetwegen. Und so wird langsam die Wahrheit immer mehr so ein bisschen angepasst an dieses Wunschdenken. Man wird dazu verführt, es eher noch positiver darzustellen, als es der Wirklichkeit entspricht. Und so dreht sich hier in diesen sozialen Netzwerken eine Neidspirale. Und die macht auch vor christlichen Gemeinden nicht halt. Ich meine das nicht Facebook, nein, ich meine das einfach das Neidischsein. Und die Auswirkungen sind tatsächlich fatal. Wenn ich dem Neid erstmal nachgebe und dem Neid Raum gebe in meinem Leben, nagt er nämlich unermüdlich weiter und zerstört systematisch mein Leben von innen heraus. Heiko Ernst, der ist der Chefredakteur der Zeitschrift Psychologie Heute, der schreibt mal dazu, hochinteressant, in einer Art Neidspirale wühlt der Neid viele andere negative Gefühle auf. Er macht zuerst traurig, führt dann zu Missgunst und Herabsetzung, dann zu Schadenfreude und schließlich zu Hass. Der Frankfurter Professor und Neidforscher, dass es solche Berufe gibt, das war mir völlig neu, ja. Mit Namen Rolf Haubel, Neidforscher, kann man sich mal einprägen. Der kennt ebenfalls die negativen Auswirkungen des zügellosen Neids. Er sagt mal in einem Interview, wenn Menschen mit einer Art Tunnelblick durchs Leben laufen und immer nur das sehen, was der andere hat und sie nicht, wenn sie ihre eigenen Talente nicht mehr wahrnehmen und sie fixiert sind auf andere, wenn sie zwanghaft immer an das denken, was die anderen haben, wenn sie sich zwanghaft ungerecht behandelt fühlen und dann zu einsamen Querulanten werden, verbittert, sozial isoliert, da kann der Neid in der Tat zum sogenannten Bilanzselbstmord führen. Wenn unterm Strich nichts mehr übrig bleibt und der Tod als letzter Ausweg gesehen wird. Das ist wohl die letzte und schlimmste Auswirkung, die der Neid, dem man ungezügelt Raum gibt in seinem Leben, dann sich auswirken kann. Bilanz, Selbstmord. Und zusätzlich zu dem, was jetzt hier bereits genannt worden war, erkennen wir in dem Psalm von Asaf in seinem Neid auch eine tiefe geistliche Seite, die seinen Glauben ganz stark betrifft. Asaf war hier, so beschreibt er es ganz ehrlich, Asaf war drauf und dran, Gott zu kündigen, dem er bislang so vertraut hat und vertrauen konnte. Jetzt war er so weit zu sagen, nein, ich überlege mir tatsächlich, ob ich Gott kündige. Und aus seiner Perspektive erscheint es auch durchaus nachvollziehbar, denn wenn Gott seinem Glück im Weg steht, wie ihm der Erfolg der Menschen ohne Gott suggeriert, dann muss er sich doch nur von Gott verabschieden und auf einmal läuft es auch bei ihm. Dann wird auch er erfolgreich. Klingt doch irgendwie logisch, oder? Gut, es kam nicht so weit. Asaf hat gerade noch mal die Kurve gekriegt. Aber schauen wir uns mal an, wie wir die Kurve kriegen können, die tatsächlich in dieser Situation, die Asaf beschreibt, auch unser eigenes Problem finden können. Diese Anlagen, neidisch zu werden auf andere, dieses Fixiertsein, dieser Tunnelblick. Was hilft denn uns als Gegenmittel, um nicht in dieser Schiene weiterzurutschen? Zunächst einmal, ich habe das überschrieben mit relativieren. Wir haben ja schon festgestellt, dass Asaf in seiner Krise die Realität nicht mehr richtig objektiv wahrgenommen hat. Ja, das, was die anderen hatten, war so riesengroß. Und was er selber hatte, war gar nichts mehr eigentlich im Vergleich dagegen. Und der Neid hat das Ganze noch verstärkt. Er ist in so einem Tunnelblick gefangen. Asaf erzählt dann, dass es ihm im Heiligtum wie Schuppen von den Augen gefallen ist. So verlockend ist das Leben des Menschen nun wirklich nicht. Wenn man es ein bisschen objektiver betrachtet, mit ein bisschen mehr Abstand, merkt man, dass es so einfach nun gar nicht ist, wie er es sich vorgestellt hat, wie er es in seiner ersten Wahrnehmung dann gesehen hat. Es lohnt sich tatsächlich, seiner eigenen neidischen Wahrnehmung erst einmal zu misstrauen, mal einen zweiten Blick zu riskieren. Ein befreundeter Gesprächspartner ist für so einen Prozess ziemlich hilfreich, dass der andere, der ein bisschen mehr Abstand hat, auch mal sagen kann, ey, guck doch mal das an, in seinem Leben, in seiner Familie läuft es ja auch nicht überall rund. Ja, er hat zwar Erfolg, hat zwar Gesundheit, aber guck mal, möchtest du wirklich tauschen? Deswegen relativieren, jemand anderem Raum geben, das mal mit den anderen Augen sehen zu lernen. Das Zweite, Zufriedenheit lernen, das ist das nächste Gegenmittel. Und das kommt in unserer Jahreslosung sehr fein zum Ausdruck hier. Asaf schreibt ja, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Da kommt ja das Wort Glück drin vor. In Gott, so heißt die Aussage von Asaf, in Gott können wir den ganzen Reichtum finden, der für unser Leben wichtig ist. Gott ist ein solides Fundament für unser Leben. Selbst wenn alle Säulen, auf die wir unser Leben gebaut haben, einstürzen sollten, die haben wir beim letzten Mal ja ein bisschen kennengelernt, ja, von Arbeit angefangen über Familie, soziale Kontakte und so weiter. Wenn alles wegfallen würde, bleibt das Fundament immer noch bestehen. Auch Paulus weist seinen Freund Timotheus den gleichen Weg, um auch ihm so einen Ausweg aus dieser Neidspirale zu zeigen. Er schreibt dem Timotheus, dabei ist doch jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein? Recht hat er. Wir können tatsächlich zufrieden sein. Und Gott möchte uns den Blick auf das lenken, was er uns gibt und was wir vor allem in ihm selber haben. Wie können wir das lernen? Ich meine durch Dankbarkeit. Zufriedenheit ernährt sich aus der Dankbarkeit. Ich selber praktiziere es für mich immer wieder so und vielleicht wird das auch ein Weg, ein Schritt für dich persönlich. Ich notiere mir immer wieder, wofür ich danken kann, dass ich selber lese. Ich gebe mir immer wieder zur Aufgabe, über einen gewissen Zeitraum aufzuschreiben, was gibt's in meinem Leben tatsächlich Positives, wofür ich dankbar sein kann. Und da gibt's tatsächlich vieles. Notieren, sich schwarz auf weiß letztlich vor Augen führen, wie sieht denn dein Glück aus, nahe bei Gott sein zu dürfen, in der Nähe von Gott leben zu können? Worin zeigt sich denn bei dir dieses Glück? Hat er dich nicht immer versorgt, durchgetragen, durch die kranken Tage, durch die gesunden Tage? War er nicht immer für dich da? Und es gab sicher fette Jahre, wo es richtig glatt lief. Aber war er nicht auch da in den mageren Jahren? Ist er nicht jetzt da? Ganz für dich? Dieser Gott wird dich keine Sekunde fallen lassen. Dieser Gott hält zu 100%. Das ist ein Glück. Und jetzt kennst du selber dein eigenes Leben. Du kennst deine Krisen und du kennst auch diese Punkte, an denen du Neid empfindest auf das, was die Menschen in deinem Umfeld haben. Du selber siehst am besten das, was dir gerade zu diesem großen Glück noch abgeht. Was fehlt an Gesundheit, körperlichem Wohlergehen, an Leistungsfähigkeit, an Energie, an finanziellen Absicherungen, an beruflicher Perspektive, an Not in Ehe und Familie. Was heißt es nun für dich? Gott nahe zu sein ist mein Glück. Was hält Gott dagegen? Ich möchte sehr einladen, diese zweite Seite ganz bewusst wahrzunehmen, sich nicht von diesem Neid verführen zu lassen, in diese Spirale einzusteigen, sondern zu sehen, aufzuschreiben, mit jemandem sich auszutauschen, vielleicht gleich im Anschluss hier an die Praise Station. Einfach nach vorne zu kommen und zu sagen, ey, ich sehe hier ein Riesendefizit. Bete für mich, dass Gott sich mir zeigt in seiner ganzen Macht, die er hat. Dass Gott sich mir vor Augen stellt in der Kraft, in der er mich festhält. Ich möchte beten, dass ich ihm wieder vertrauen kann, eben gerade für diese Mangelzeiten, für diese Probleme. Bete du mit mir, wenn ich selber keine Worte finden kann, um das auszudrücken, wenn ich bereits so auf dieser negativen Schiene drauf bin, bete du für mich, dass Gott mir zeigt, wie er mich festhält, was für einen Weg er für mich vorhat, wie zuverlässig er ist, auch in meiner konkreten Situation. Gott nahe zu sein, ist mein Glück, sagt Asaf. Und da steckt eine Rieseneinladung für jeden Einzelnen von uns, dieses Glück bei Gott zu suchen und nicht im Lamborghini seines Nachbarn. Ich möchte beten.